Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emovotion. Heute sprechen wir über die Rive Maroc, die gerade stattgefunden hat, vom 24. bis 30. Oktober.
Emovotion, der E-Mobility-Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jerome Brunel, außerdem wieder mit dabei Julia Maulhardt. Ich grüße dich. Hi.
Hallo Jerome.
Und wir sprechen heute über die Rive Maroc. Das ist eigentlich schon inzwischen Tradition geworden, also seit es diesen Podcast gibt. Und das ist schon über 10 Jahre mittlerweile, glaube ich schon. Eigentlich jedes Jahr ist Silvia Brucin bei uns zu Gast, um zumindest einmal im Jahr oder vielleicht sogar zweimal im Jahr darüber zu sprechen, über die Rive Maroc, die sie veranstaltet. Hallo Silvia, grüße dich.
Hallo Jerome, jetzt erinnere mich doch nicht da, wie die Zeit so schnell.
Ja, 10-Jähriges. Ja, wir sind alle nicht jünger geworden. Ne? Das ist halt nun mal so. Und du bist heute nicht alleine da, sondern du hast noch jemanden mitgebracht. Du bist ja gerade in Marokko noch und der Martin Mühlberg, der sitzt gerade in der Schweiz. Grüß dich, Martin.
Hallo zusammen.
Und den Martin haben wir deswegen eingeladen, weil er bei der Rive Maroc ein Teilnehmer war, aber nicht irgendeiner, sondern der war mit einem Fahrzeug unterwegs, wo ich mich erstmal gefragt habe, wie ist er damit überhaupt nach Marokko gekommen? Hat er das mit dem Schiff überführt oder hat er es irgendwie eingeladen in ein Flugzeug und hat es da runtergeflogen oder wie hat er das gemacht? Er war nämlich unterwegs mit einem Microlino und das ist ja jetzt nicht gerade ein Riesenauto und auch nicht das schnellste Auto, Martin. Frage an dich, wie hast du das Auto dahin bekommen?
Also im Gegensatz zum Kollegen, der in Long Range hat und runtergefahren ist, habe ich meinen transportiert. Ich hatte da nicht ausreichend Zeit, um da 2 Wochen an der Ladesäule zu stehen unterwegs. So, ich habe den eingeladen und bis nach Algeciras, also eigentlich quasi neben Gibraltar gefahren. Ziel war natürlich von Europa aus alles selbstständig mit dem Microlino zu fahren.
Okay. Silvia, die Veranstaltung war dieses Jahr vom 24. bis 30. Oktober, die Rive Maroc in Marokko. Silvia, wie war es denn dieses Jahr? Warst du zufrieden?
Also ich war danach erstmal eine Woche krank. Hatte wahrscheinlich damit zu tun, dass ich sehr, sehr lange einen Abend auf der höchsten Düne saß im Erktegaga-Gebiet und nach meinen Teams Ausschau gehalten habe. Aber dazu kommen wir vielleicht noch später. Nein, ich war sehr, sehr zufrieden. Es war das erste Mal, wo wir tiefer in die Sahara reingefahren sind. Also es war Neuland. Uns alle. Es war Neuland, vor allem, weil wir ja auch sehr neue Teams dabei hatten, wie den Microlino. Wir hatten sehr viele E-Camper-Vans dabei. Es galt, das alles so ein bisschen einzuschätzen. Und das war natürlich auch sehr, sehr aufregend, nicht nur für mich, sondern für das gesamte Orga-Team.
Das heißt, wie viele Teams hattet ihr tatsächlich am Start?
Ja, ursprünglich waren es eigentlich 15 und irgendwie sind wir ganz kurz vorher auf 8 geschrumpft. Unter anderem haben wir leider ein deutsches Start-up auch verloren. Wir wollen aber nächstes Jahr wieder mit dabei sein. Das heißt, wir finden da eigentlich immer ab 10 Teams statt. Aber wir hatten so tolle Teams und so kurzfristig abzusagen, das war überhaupt nicht möglich. Und es war, wie gesagt, eine sehr, sehr spezielle Gruppe mit sehr speziellen Fahrzeugen und eine sehr spezielle, sagen wir, Eventwoche. Also es wird allen Teilnehmern auf ewig in Erinnerung bleiben, inklusive mir.
Jetzt muss man jetzt nochmal vielleicht sagen, was ist die Rive Maroc eigentlich? Für diejenigen, die das noch nie gehört haben, noch nie gesehen haben, was ist das, die Rive Maroc?
Also Rive stammt ja erstmal so von Rallye Rencontre. Also das Ganze ist marokkanisch organisiert, deswegen ist der Begriff erstmal französisch. Also so ein Treffen von Elektrofahrzeugen, aber auch eine organisierte Tour ins Erktegaga-Gebiet oder in die Sahara. Und es ist einfach so, dass die Ladeinfrastruktur in Marokko, die verbessert sich jedes Jahr, aber noch nicht so im ländlichen Gebiet. Und deshalb, wenn man in einer Gruppe reist, ist man doch darauf angewiesen, es mit Elektrotechnikern zu tun zu haben, die uns, sage ich mal, immer den Strom legen. Und den Vorteil haben wir hier in Marokko. Und deswegen treffen sich jährlich Fahrzeuge, Teams aus europäischen Ländern, um eben zusammen in die Sahara zu fahren. Wir treffen uns in Marokko, in Nordmarokko und dann nochmal in Marrakesch und dann geht's gemeinsam für eine Woche unterwegs.
Wäre aber auch mal schön, wenn auch mal ein afrikanisches Team dabei wäre oder gibt's noch nicht so viele Elektroautos in Afrika?
Doch, also wir reden jetzt nur von Marokko, es sind mittlerweile ja auch über 1000 und du weißt ja, Jerome, letztes Jahr hatten wir das erste marokkanische Team dabei.
Ah, okay.
Das bestimmt.
Habe ich vergessen. Habe ich vergessen. Ja, Julia.
Ihr habt ja auf der Homepage noch erstmal sehr ehrenwerte Ziele, nämlich dass ihr nicht nur sozusagen den, ich sag mal, nachhaltigen Tourismus fördern wollt, mit Elektroautos sozusagen diese Tour zu machen, sondern ihr habt ja auch noch andere Themen. Also ihr wollt ja auch das Thema Ladeinfrastruktur sozusagen sensibilisieren. Ihr wollt tatsächlich die Verständigung zwischen Menschen sozusagen auch fördern. Und dann habt ihr ja auch im Prinzip noch ein ehrenamtliches Engagement mit sozialen Projekten. Magst du da nochmal ein Wort zu verlieren?
Genau, also ganz am Anfang 2017, als wir angefangen haben, gab es keine einzige Ladeinfrastruktur in Marokko. Da haben wir wirklich mit Städtepartnerschaften auch entlang der Autobahn, also wirklich, es war ein anderes Kapitel. Mittlerweile treffen wir uns ja in Marrakesch, weil die Infrastruktur an der Autobahn soweit okay geht, und haben dann verschiedene Ladeinfrastrukturpunkte gelegt. Damals mussten wir wirklich noch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, um dass wir überhaupt Zugang hatten zu Stromquellen, wo wir eine Ladeinfrastruktur legen konnten. Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet, und zu unserem Elektroingenieursteam, also die haben mittlerweile zahlreiche Anfragen. Also wir müssen nicht mehr die Personen suchen, sondern die Personen kommen mittlerweile zu uns mit der Anfrage, ob wir eine Ladeinfrastruktur legen können. Also das ist schon mal sehr, sehr positiv.
Mhm, schön.
Ja, die weiteren Sachen, natürlich, klar. Wir seit 7 Jahren sind wir mit unserer Eco-Schule im Hohen Atlas mit dabei, die wir auch mit Laptops und so weiter versorgen und auch mit Solarlichtern und also alles, um irgendwie auch autark zu sein. Das sehen wir jedes Jahr, wie das vorangeht. Aber auch neue Schulen. Und jetzt haben wir seit 2 Jahren, besuchen wir jährlich das Solarkomplex, das größte Solarkomplex Marokkos, war mal das weltgrößte, mit Schulklassen. Dieses Jahr waren Schulferien das erste Jahr. Da sind die Schüler 90 Kilometer in den Ferien mit eine Fahrt, sind die 90 Kilometer gefahren, um die Elektrofahrzeuge zu sehen. Das ist ja verrückt. Also hat sich so rumgesprochen mittlerweile. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich halt auch nachhaltige Aspekte, ne? Also wir sehen so ein bisschen mit den Oasen, die Oasen fangen irgendwann mal grün an und am Endziel sind es irgendwann fast keine Oasen mehr. Also es ist schon nochmal das was anderes, das einfach mit eigenen Augen zu sehen, was einfach auch die Desertifizierung ausmacht, was Wasserknappheit ausmacht, was aber auch einfach eine gewisse Art von Armut zu sehen, aber auch, dass die Leute damit zurechtkommen. Also es hat verschiedene Aspekte. Deswegen haben wir zum Beispiel einen Ruhetag eingelegt, weil einiges sich doch mal sacken lassen muss. Und das kann man ja gleich mal den Martin fragen. Ich bin es ja schon so ein bisschen gewohnt, aber mich nimmt es doch auch immer wieder mit, diese Kontraste zu sehen, auch innerhalb von Marokko. Aber ich stelle mir halt vor, jemand, der aus Europa kommt, der noch nie in Marokko war. Ich glaube, Martin war, glaube ich, schon mal in Marokko. Da ist es trotzdem noch mal was anderes, wenn man das nicht täglich vor seinen Augen hat.
Ja, ich denke schon. Ich kenne Marokko von zweimal, sagen wir mal, Standardferien. Aber einmal bin ich mit dem Mountainbike durch den Hinteratlas gefahren. Da kenne ich das natürlich. Aber diesmal für mich ganz eine andere Herausforderung, auch mit fast langsamer unterwegs zu sein als mit dem Fahrrad. Ist eine, sagen wir mindestens fast kürzere Etappen, ist eine Herausforderung. Der Kontakt zu den Leuten war total anders. Hat vielleicht auch mit dem Fahrzeug zu tun. Die Offenheit, das Interesse, das Lächeln, die Natürlichkeit ist ganz extrem. Auch das Land hat sich in den letzten 20 Jahren sehr deutlich verändert. Mit Ausnahme von Plastik, denke ich, zum Positiven, also was die Infrastruktur betrifft. Aber trotz allem, den Ruhetag braucht es, um die Emotionen wirklich wirken zu lassen. Und ich denke, jetzt, sobald ich dann komplett erholt bin von der Rückreise auch, kommen dann all die Emotionen noch viel deutlicher zum Vorschein. Aber es ist schon sehr eindrücklich,
ja. Martin, du warst ja mit dem Microlino unterwegs. Für diejenigen, die den nicht kennen, der sieht so ein bisschen aus wie die Isetta früher von BMW. Ne? Kannst du mal ein bisschen was zu dem Fahrzeug sagen für die Leute, die das vielleicht nicht kennen?
Ja, es ist die meisten kennen wahrscheinlich die Trottinets, die Scooters von Micro. Vor allem im Bereich von den Kindern. Das hat die Micro eigentlich sicher auch das Geld gemacht, um was Größeres anzustoßen. Und da wurde aufs Marketinggründen zuerst mal die Isetta ausgewählt, und dann ein Design darum und ein wenig Technik darum gepastelt. Das war, ich denke, etwas 8, 9 Jahren. Wird jetzt präsentiert, ist auf riesiges Interesse gestoßen, dass sich der Gründer entschieden hat, den Microlino zu entwerfen. Ist ein City, ganz klar ein City-Fahrzeug. In der Schweiz ist City vielleicht eher zwischen den Städten, denn die Stadt selbst haben wir so gute ÖV-Verbindungen.
Und die Entfernungen sind ja kurz in der Schweiz, ne? Da, genau, muss man ja nicht weit fahren, genau, bis zur nächsten City.
Genau. Genau. Es ist, ist aber doch für 90 Stundenkilometer ausgelegt. Also mit Ausnahme von Italien darf man eigentlich überall auch auf die Autobahn dürfen und sollen. Ist vielleicht, lassen wir das mal in den Sternen stehen. Kommt ein wenig auf das Sicherheitsbedürfnis an. Grundsätzlich ja, ist ein Fahrzeug mit Fronteinstieg, riesiger Kofferraum im Verhältnis zur Größe für zwei Personen. Ich habe die erste Version, die Pioneer Edition, also von den ersten 300 Fahrzeugen mit einer sogenannten kleineren Batterie, mittleren Batterie mit 10,5 Kilowattstunden. Da komme ich in der Schweiz im Sommer etwa 140 Kilometer, 100 garantiert. In Marokko sind es zum Glück etwas höher, höhere Leistungen. Es gibt die Long Edition, der Kollege aus Liechtenstein, der auch mitgefahren ist, der hat diese, der kommt etwa 220, 240 Kilometer. Problem für Marokko vielleicht ist nicht das Fahrzeug an sich, ist die langsame Ladeleistung. Der lädt meine mit bei den Temperaturen vor Ort zwischen 1,5 bis 2 Kilowatt.
Oh, das ist wirklich wenig,
das
ja.
Das dauert. Also ich kenne nahezu jede Ladestation in- und auswendig. Oder die Restaurants in der Nähe, spielt aber keine Rolle, die sind so hervorragend, betrifft der Gastronomie. Das ist kein Spielraum. Aber das Fahrzeug ist ganz klar natürlich für den urbanen Verkehr ausgelegt.
Ja. Lädt man das Typ 2 oder Schuko?
Genau, ist ein Typ 2 einphasig, aber Schuko oder Typ 2 macht keinen Unterschied wirklich. Hm. Der sieht genau gleich viel. Der lädt nicht. Also, man blockiert höchstens die Ladesäule länger. Das ist ein Problem. Hm. In der Schweiz ein Riesenproblem, dass wir auf den großen Stationen nur noch DC angeboten bekommen. In Frankreich sieht es komplett anders aus. Da ist überall immer noch ein Typ 2 dabei. Hm. In der Schweiz sind aber die Typ 2 überall abgebaut worden. Da gibt es praktisch nur noch DC. Also von den auf den Autobahnen. Außerhalb gibt es natürlich die Standard-Typ 2, die 22 Kilo. Die nutzen einfach nicht 2 Kilo. Würden ausreichen. Vielleicht spitze mal 3 Kilowatt.
Da stellt sich mir die Frage, wenn ich natürlich in Batteriemarkt mitfahre, sind das ja unterschiedliche Fahrzeuge, unterschiedliche Menschen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Auto habe, was jetzt 400, 500, 600 Kilometer Reichweite hat und du jetzt mit deinen, ich sag mal, 150 Kilometern Reichweite, gibt es da irgendwie eine Mindestbeschränkung? Also Silvia, kannst du dazu was sagen, was man mindestens mitbringen muss, damit man überhaupt mitfahren kann als Teilnehmer?
Genau, also die Reichweite sollte so schon 180 Kilometer betragen, also zwischen 150 und 180. Das heißt, je mehr Reichweite, desto einfacher ist es für unser Ladeteam.
Das heißt, ihr habt mit Martin viel Spaß gehabt.
Wir hatten tatsächlich viel Spaß, aber auch im positiven Sinne und vor allem auch die Wochen schon davor, weil wir haben nicht nur mit Martin, sondern auch mit Wolfgang, also der Kollege aus Liechtenstein, auch schon wirklich sehr, sehr kalkuliert. Und wir hatten dann auch noch eine EcoFlow dabei. Sie selber hatten auch noch eine EcoFlow dabei. Wir haben auch noch unterwegs, gerade beim Atlas, haben wir noch irgendwie mögliche Zwischenstationen gesucht für den Fall das. Aber ja, dank der ganzen Kalkulation ging eigentlich alles, würde fast sagen, besser als geplant.
Aber im Grunde schließt sich ja der Kreis. Es ist ja nicht das erste Kleinfahrzeug, das bei euch mitgefahren ist, ne?
Der Jerome, der will immer wieder, dass ich über mein Lieblingsthema rede. Genau. Also ich komme ja aus der Leichtfahrzeugbranche und die Rief Marok, die ist tatsächlich nur mal wegen einem Leichtfahrzeug auch aus Marketinggründen entstanden. Mhm. Und somit freue ich mich natürlich sehr, dass jetzt die Microlinos auf die Rief Marok aufgesprungen sind. Ich freue mich auch sehr, dass auch Microlino selber, also Micros als Firma auch selber die Rallye beobachtet hat. Und ich freue mich natürlich noch mehr, wenn es nächstes Jahr wieder Microlino gäbe, weil das ist schon, also er hat mich an meine damalige Zeit mit meinem dreirädrigen Eyecatcher erinnert. Es ist einfach ein Hingucker und es ist auch ein Türöffner. Und auch 10 Jahre später ist es immer noch. Und ich weiß nicht, mit wie viel Microlino-Bestellungen sie zurückgekommen sind, aber ich glaube mit mindestens einer.
Wie sieht denn das aus? Ihr habt verschiedene Kategorien. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Oberklasse habe und ein Leichtfahrzeug oder ein Camper, da gibt es ja verschiedene Fahrzeuge, die einfach auch mitfahren. Gibt es da verschiedene Kategorien oder fahren alle gleich? Oder wie sieht das aus?
Das wird wohl mal in Zukunft so sein. Bis dato wollen wir eine Diversität bieten und für eigene Gruppen sind wir noch zu klein. Mhm. Aber zum Beispiel, wir führen Effizienz-Challenges durch und da richten wir uns halt zum Beispiel nach dem WLTP-Wert jedes Fahrzeuges, um das so ein bisschen miteinander vergleichen zu können. Also wir versuchen, so einen Mittelweg zu finden, haben aber dieses Jahr das erste Mal feststellen können, dass wir durch die Microlinos nicht alle Fahrzeuge mit in die Wüste mitnehmen können.
Obwohl ich das in Frage stellen würde, Rückblick.
Das ist die Herausforderung.
Es würde gehen.
Wir haben tatsächlich an einem Tag zu den Microlinos gesagt, hier lassen wir euch da und ihr werdet andersweitig in die Dünen transportiert. Aber man muss auch dazu sagen, die Microlinos sind mindestens eine Wüsten-Challenge mitgefahren und es ging einfach so gut, dass jetzt, wie Martin schon sagt, dass mittlerweile schon geliebäugelt wird, ob man da vielleicht nicht noch mehr rausholen kann. Wobei, Martin, du hast dich sehr, sehr gut mit, wir sehen das jetzt auf deinem Hintergrundbild, die Zuhörer sehen es nicht, du hast ja extra Wüstensocken für dein Microlino mitgenommen, richtig?
Ja, genau. Das Marketingzeichen heißt eigentlich Snow Socks, aber ich denke, das ist nicht der riesige Unterschied. Ich weiß auch, dass der eine oder andere in Marokko interessiert wäre an einem Uplift. Insbesondere was das Profil betrifft. Ich denke, ein wenig anderes Profil, vielleicht noch weniger Luft im Reifen. Da kommen wir sicher überall durch, wo ein Tesla durchkommt, wenn wir das Tempo halten können.
Wobei der Tesla ist jetzt nicht der Maßstab in der Wüste, würde ich sagen.
Nee, aber ist ein guter Vergleich.
Ja.
Genau, ist nicht der, aber ich sage mir mal, ich vergleiche es gerne mit dem. Im Gegensatz zu den anderen Fahrzeugen haben wir doch relativ große Bodenfreiheit. Und was wir mit dem Microlino natürlich einen riesigen Vorteil haben, wir passen genau auf eine zwischen die mittlere und der äußeren Spurrille. Das heißt, wir haben nicht in der Mitte vom Fahrzeug die Erhöhung, sondern wir fahren da drauf. Also wir können da profitieren von der extrem schmalen Spur, die andere schon gelegt haben, und fahren da eigentlich in der Höhe und haben ausreichend Bodenfreiheit.
Na, da kann sich der Cybertruck ja nochmal eine Scheibe von abschneiden, von dem Microlino.
Ja, genau.
Man hat das gar nicht so mitbekommen. Ich habe nur eine Szene, da hat man euch spaßeshalber beim Start angeschubst. Das hättet ihr aber nicht gebraucht.
Nee, das war wirklich.
Ja, das noch in meinem Kopf, aber seid ihr mal stehen geblieben? Also musste man euch richtig mal rausziehen oder nochmal durch anstupsen?
Einmal da war ich irritiert von den Fahrzeugen, die rumgestanden sind, dass ich die verfahren habe, habe ich nicht gewusst. War da etwas zu zögerlich und stecken geblieben, ja. Da braucht es kurz zwei Schubs von
Man kann sagen, das hebt man einfach hoch und setzt es daneben. So schwer ist das Fahrzeug ja nicht, ne?
Nee, aber ich war drin und das Gepäck, sehr viel Reservematerial, dann die Powerbar natürlich mit den 3,6 Kilowatt, die hat alleine schon 45 Kilo. Also wenn ich drin bin, ist es wahrscheinlich schon um die 800 Kilogramm.
Also kein Beifahrer?
Nein, bei mir war es die Eco, die das Gewicht ausgemacht hat, nicht die Beifahrer.
Naja, vielleicht wollte man den Schweizer auch einfach mal in die Wüste schicken.
Genau, das kann gut sein. Genau, da wollte man mal ausbremsen und schauen, was das geht. Genau, aber kleiner Schubs reicht aus und ist wieder draußen. Silvia. Aber klar, die Reifengröße 13 Zoll, 1,45 ist nicht wahrscheinlich das Ideale für den Sand.
Ja, aber ich glaube, 19 Zoll auf so einem Teil wäre dann vielleicht auch dann wieder schwierig.
Ja, aber vielleicht doppelte Breite oder Dopplerrad hinten, da müsste man zwar die Karosserie
anpassen. Habt ihr Sandbretter dabei tatsächlich, um euch wieder rauszuholen?
Wir mit den Microlinos haben gar nicht gerechnet, dass wir überhaupt so weit in den Sand reingehen. Mhm. Aber Silvia hat natürlich das alles organisiert.
Okay. Genau. Also was braucht man für Equipment, um dann quasi so eine Tour mitzufahren?
Naja, das ist immer so die Frage. Also wir sagen den Teilnehmern, schaut euch bitte die Videos vom Vorjahr an und macht euch ein bisschen kundig. Also wir wollten das nie so richtig vorgeben, aber jetzt breche ich mal die Tradition. Also ja, tatsächlich Sandbleche, Schaufeln. Die Marokkaner schwören ja auch drauf, dass Teppiche viel besser sind als Sandbleche. Im Endeffekt ich dann auch ein Sandblech nehmen und so eine Decke oder so auf Sandblech drauf machen. Also es gibt da schon das ein oder andere. Aber im ersten Blick geht es erstmal darum, überhaupt nicht stecken zu bleiben. Und da gibt es halt gewisse Fahrtechniken, wie auch schon der Martin vorher sagte. Martin war ja zögerlich, weil er so viele Fahrzeuge hat rumstehen sehen. Die haben sich alle verfahren. Ist dann ein bisschen runter vom Gas in Anführungszeichen gegangen und ist auch gleich stecken geblieben. Ne? Also es ist schon dieses, man darf keine Angst haben, Gas zu geben in der Wüste. Und da haben wir zum Beispiel den Ruhetag vorher und der ein oder andere probiert dann natürlich auch schon mal ein bisschen sein Fahrzeug aus. In Deutschland kann man es halt schwierig ausprobieren auf Sand. Ne? Also da hat man aber schon auch die Möglichkeit, so ein bisschen das Fahrverhältnis von seinem Fahrzeug auszuprobieren. Der Microlino ist sehr, sehr leicht, habt ihr richtig erwähnt. Wir hatten halt zum ersten Mal auch diese E-Camper-Vans dabei. Und da reden wir gleich von einer ganz anderen Gewichtsklasse. Ne? Und da hat sich zum Beispiel, haben sich die Unterschiede sehr, sehr groß rausgestellt. Also wir hatten bei einem Team, die hatten einen erfahrenen Rallye-Fahrer. Er ist im ID.Buzz gefahren, das war das Team 01. Und wir hatten zwei ID.Buzz dabei, einen Maxus Deliver 7 und einen Mercedes EQV. Also wir hatten unterschiedliche Campervans. Es war ganz interessant, das zu vergleichen. Aber gerade bei den zwei ID.Buzz hat man wahnsinnig gesehen, was der Fahrer ausmacht.
Hm. Also er war gewöhnt, Gas zu geben, auch wenn andere vielleicht Angst hätten, sondern der tritt halt drauf und kommt dann besser durch.
Ja, aber auch ein bisschen, wie bewege ich das Lenkrad in der Zeit? Lasse ich das eher ruhig oder bewege ich das hin und her? Also es kommen die ein oder anderen Tricks. Ja. Okay. Also die Nomaden in der Wüste, die könnten mit jedem Fahrzeug irgendwo hinfahren, weil die einfach genau wissen, wie sie mit dem Fahrzeug umgehen können. Auch wenn es jetzt nicht irgendwie ein 4x4 ist, sondern ne, das ist so, die wissen einfach und wissen auch den Sand einzuschätzen, was wir Europäer einfach nicht können.
Nach der Rif Maroc ist vor der Rif Maroc. Was erwartet uns denn nächstes Jahr? Weißt du das schon?
Ja, nächstes Jahr wird es mega spannend. Also wir werden das so beibehalten. Wir hatten jetzt unterschiedliche Fahrzeugklassen dabei. Wir haben ja noch gar nicht von dem Zero, von dem Motorrad geredet. Also im Endeffekt die Zero und der hochgeliftete Tesla, die kamen am besten mit allem zurecht. Und während die anderen so ein bisschen gerade bei der langen 60 Kilometer Offroad-Strecke da doch irgendwie auf die Zähne beißen mussten, war das für die anderen genau richtig. Also wir werden tatsächlich, weil Julia das angesprochen hat, mit unterschiedlichen Kategorien, wir werden keine Fahrzeugkategorien machen, aber wir werden versuchen, die Fahrzeuge nach Challenge ein bisschen besser zuzuordnen. Also dann wird die Rif etwas größer werden. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal mit Bosch Service einen guten Partner gehabt, der vor der Fahrt die Fahrzeuge gecheckt hat und auch nach der Fahrt gecheckt hat. Das lief sehr, sehr gut. Die Partnerschaft wollen wir aufrechterhalten. Und mittlerweile gibt es natürlich auch marokkanische Elektrofahrzeugfirmen, Verkäufer, Hersteller, die natürlich auch ein Auge auf uns geworfen haben. Die wollten dieses Jahr teilnehmen, doch ist das mit dem Ironman zusammengefallen. Und der Ironman hat natürlich die ganzen lokalen Fahrzeugfirmen auch angezogen. Das heißt, nächstes Jahr wird definitiv nach dem 25. Oktober stattfinden. Wir werden ein paar lokale Anbieter noch dabei haben und mindestens ein deutsches Startup und eventuell ein Elektro-Truck. Also es wird spannend auf jeden Fall. Aber bevor wir nächstes Jahr Oktober rangehen...
Genau, ich wollte sagen, du bist ja sehr umtriebig. Da gibt es ja noch eine andere Veranstaltung.
Aktuell, planen wir tatsächlich die iDakar auf Mitte Januar. Und das ist aber eine Tour, da muss man etwas Zeit mitbringen. Von Deutschland nach Dakar und zurück sind wir bei aktuell 30 Tagen.
Wow.
Ja, das hat dann doch nicht jeder. Unter anderem hat der Kollege aus Liechtenstein, er bringt mich so ein bisschen an meine Grenzen, weil er möchte jetzt auch mit nach Dakar fahren mit dem Microlino.
Ja, so ist das. Angefixt.
Genau. Bei ihm muss man vielleicht auch noch erwähnen, er hat einen eigenen Lader gebaut. Er kann mit bis vierfache Geschwindigkeit laden. Hm. Das ist vielleicht noch sonst chancenlos, denke ich. Genau. Also, auch so.
Liebe ja Herausforderungen, aber das fordert mich ganz schön gerade. Aber das wäre nicht für 2026, das ist für 2027. Das heißt, wir fahren natürlich jetzt dann nach Dakar mit dem Blick nochmal, kann das auch ein Microlino-Fahrer? Ich bin das ja im Frühjahr alles abgefahren. Und da hatte ich natürlich nie auf dem Schirm, das auch aus dem Blick eines Microlino-Fahrers zu betrachten. Das will ich jetzt dieses Mal tun.
Und dann gab es auch dieses Jahr eine Veranstaltung in Friedrichshafen, wo wir uns ja auch persönlich getroffen haben, weil ich auch dort war. Wird es diese Veranstaltung nächstes Jahr auch geben?
Ja, Jerome, natürlich. Aber mit dir zusammen, oder?
Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich werde auftauchen, aber sowas von...
Ja, und wir haben festgestellt, dass zum zweiten Mal haben es nicht alle Teams pünktlich zum Infotreffen am Vorabend geschafft. Mhm. Wir werden dieses Jahr im Juni ein Infotreffen in Deutschland abhalten, weil wir da einfach viel mehr Zeit haben, um die Teams zu briefen. Und das zweite Mal hat das nicht geklappt. In Marokko ist halt alles so ein bisschen zeitlich, das haben die Teams auch mitbekommen. Es ist halt einfach Afrika. Und abends um 8 Uhr hat man dann einfach keinen Kopf mehr dafür. Ne? Das heißt, dieses Jahr in Ruhe im Juni an einem Platz in Deutschland ein Infotreffen.
So, und wer teilnehmen möchte, der kann einfach mal auf die Homepage von Rive Maroc gehen. Die habe ich auch verlinkt in den Shownotes. Kann man sich aber auch selber ergoogeln und da sind dann alle Informationen, die man braucht. Na, Julia.
Und du bist ja tatsächlich vom Hockenheimring, da haben wir uns dann nicht mehr gesehen, tatsächlich. Direkt
gleich
losgefahren.
Abgedüst, genau.
Genau, und hast dann quasi die nächste Strecke drangehängt, ne? Nämlich deine eigene Veranstaltung.
Das ist ja ganz witzig, weil ich habe ja eine Doppelgängerin mittlerweile. Die heißt auch Silvia.
Ich wollte es gerade sagen. Ich habe sie nämlich verwechselt. Ich habe sie angeschrieben und gesagt, hey, das und dies und jenes. Und sie, ich glaube, du verwechselst mich.
Die Silvia ist letztes Jahr als Team mitgefahren und ist dieses Jahr mit im Orga-Team gewesen und ist sozusagen direkt vom E4-Festival am Hockenheimring nach Marokko runtergefahren. Und zwar alleine als Frau. Also letztes Jahr sind sie noch zu zweit gefahren und dieses Jahr wusste sie alles, wusste, wie der Hase läuft und wir haben sie in Marrakesch begrüßen dürfen. Ganz toll gemacht.
Martin, du hast ganz am Anfang erzählt, dass das Fahren mit deinem Microlino durch Afrika anders war als mit dem Fahrrad. Gab es denn so eine menschliche Begegnung, wo du sagst, das hat mich besonders beeindruckt?
Ich würde nicht sagen eine, das waren hunderte. Also die Begeisterung jetzt nicht nur vom Fahrzeug, aber auch von Elektromobilität, da ist auch wirklich in der Landbevölkerung sehr gut angekommen. Zum Teil gab es auch, dass mal die offizielle Ladestation nicht funktioniert hat. Dann konnte ich, als die Schukos gesehen haben sie operiert, klar. Ich habe einen Schuko, ich habe in einem Büro den mobilen Lader installiert, bin so nah wie möglich an die Türe von diesem Büro gefahren, habe geladen. Sehr ganz eindrücklich war natürlich auch das mit den Behörden. Ich möchte jetzt da nicht wirklich erwähnen, welche Behörden das waren, ob die wirklich Selfies machen durften oder nicht. In Uniform lassen wir mal offen. Aber die Herzlichkeit, die Freundlichkeit, ich hatte einen Lapsus mit den Einreiseformalitäten. Ich habe da nicht erwartet, dass das auf dem Schiff erledigt werden muss, sondern habe gedacht, das ist in der riesigen Zollanlage notwendig. Da wurde ich abgeholt, wurde zuerst wurde alles fotografiert, jeder hat ein Selfie gemacht. Dann musste ich zurück, der Zöllner kam dann 2 oder 3 Stunden später. Ich wollte mich entschuldigen, kein Thema, ist selbstverständlich, freundlich, alles gut. Das mir dann noch eingefahren ist, ist einer der Hafenarbeiter, der so begeistert war. Als ich angekommen bin, der war auch bei der Abreise wieder da. Ich konnte da fast sehr zufällig 4 Stunden, 5 Stunden früher aufs Schiff, als ich geplant habe. Das heißt, ich konnte da als fast letzter noch rein. Da kam jemand da mit einer, sagt man, Technikkappe. Ich weiß gar nicht, wie die heißt auf der Hochdeutsch. Auf jeden Fall die Baseball-Cup im Gesicht und hat gesagt, ich darf rauf, aber das Fahrzeug bleibt hier, geht nicht. Schlussendlich, als ich ihn dann erkannt habe mit dem breiten Grinsen im Gesicht, war klar, er hat gesagt, du kannst rauf, das Fahrzeug möchte ich behalten. Also. Also diese Art, die ist immer wieder durchgekommen. Und das, ja, fast 2 Wochen nach der Anreise, ist genau wieder der gleiche Mitarbeiter da war. Das war schon sehr eindrücklich. Und auch die Familien, die da waren. Ich habe mal kurz vor Mitternacht irgendwo draußen vor einem kleinen Dorf musste ich notladen, oder nicht notladen, das war was geplant, aber habe ich mich vom Kofferraum der Microlino selber geladen. Das waren auch ganz tolle Gespräche mit der lokalen Bevölkerung.
Na, das hören wir doch gerne. Und wenn so eine Veranstaltung dann eben Menschen näher bringt, dann ist es doch eine fantastische Sache, finde ich. Und da hat sich das ja schon gelohnt. Silvia Brutschin war zu Gast und auch der Martin Mühlberg aus der Schweiz, oder doch? Und Silvia, wenn wieder was ist, du meldest dich einfach und dann laden wir dich ein, weil es ist immer interessant, wenn du dabei bist. Und ansonsten sehen wir uns ja spätestens in Friedrichshafen im Sommer, aber da ist es ja noch ein langer Weg bis dahin. Und falls du mal in meine Nähe kommst, sag mal Hallo und besuch mich. Gell, Silvia?
Ja, machen wir.
Alles klar. So, dann danke ich auch Julia Maulhardt und ich bin Jerome Brunel und wir hören uns in einer Woche wieder. Tschüss.
Tschüss, ihr Lieben.
Dankeschön. Tschüss.